Werbung.
Haustiere sind viel mehr als nur süße Begleiter. Studien zeigen, dass sie unsere Gesundheit positiv beeinflussen. Sie senken das Stresslevel, den Blutdruck und sorgen für mehr Bewegung im Alltag, zum Beispiel durchs Gassigehen. Viele Tierhalterinnen berichten außerdem von mehr Wohlbefinden und fühlen sich weniger einsam.
Ja, Anne, dann kannst du deinem Kater Friedel mal offiziell Danke sagen. Wobei, das beste Dankeschön ist am Ende, wenn du dich auch gut um seine Gesundheit kümmerst. Wenn's hart auf hart kommt, hilft da eine gute Absicherung.
Absolut. Und damit sind wir bei unserem Partner Lassi, eine Versicherung für Hunde und Katzen, die besonders stark auf Vorsorge setzt. Also nicht nur bezahlen, wenn schon was passiert ist, sondern dich auch im Alltag unterstützt.
Und dazu gibt's die praktische Lassi-App. Da bekommst du Tipps, kleine Übungen und Unterstützung rund um die Tiergesundheit. Wenn du regelmäßig was für deinen Liebling machst, kannst du sogar Punkte sammeln und die Rabatte sichern. Bis zu 50 Euro für Hunde und 25 Euro für Katzen.
Und falls doch mal eine Tierarztrechnung ansteht, sorgt Lassi für eine schnelle Erstattung, oft sogar innerhalb weniger Minuten.
Richtig klasse finde ich auch die Telemedizin. Da kann jede Hunde- und Katzenmami rund um die Uhr per Videocall mit Tierärzten sprechen. Gerade abends oder am Wochenende, wenn Unsicherheit herrscht, ob es wirklich ein Notfall ist, ist das echt Gold wert.
Und dazu gibt's noch ein jährliches Vorsorgebudget, zum Beispiel für Impfungen, Wurmkuren und die Zahnpflege und einen Kundenservice, der Montag bis Samstag erreichbar ist.
Damit kommen wir zum Tipp für unsere Hörerinnen und Hörer. Wer vorsorgen will, sollte unbedingt auf www.lassi.de reinschauen. Mit dem Code SCHLAU15 bekommst du 15 Euro Rabatt aufs erste Jahr.
Werbung Ende.
Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM.
Es war einmal ein Podcast, der mit einem Märchen anfing, und zwar mit der Urversion von Aschenputtel. Du aber schlage ihn, während sie darin herumsucht, unvermutet zu und brich ihr auf diese Weise das Genick. Ihr hört schon, die Version aus dem 17. Jahrhundert ist viel brutaler und gar nicht so lieblich, wie Märchen sonst oft klingen. Warum waren Märchen früher oft Horrorgeschichten? Darüber rede ich heute mit der Journalistin Manuela Rass aus. Sie hat für ihre Doktorarbeit über die Verwandtschaft von Märchen und Horror geforscht. Ihr hört Schneller Schlau, den Wissenspodcast von PM. Ich bin Anne Baum und wir reisen jetzt gemeinsam in das Reich von Prinzessinnen und Froschkönigen. Und da geht es alles andere als märchenhaft zu. Sei gegrüßt, Manuela.
Hallo Anne.
Heute, Manuela, werden Märchen ja oft Kindern zum Einschlummern vorgelesen. Wie lauschte man denn früher Märchen?
Ja, früher gab es ja noch kein Fernsehen, aber auch damals haben die Menschen natürlich abends nach der Arbeit Unterhaltung gesucht. Lesen war aber oft nicht möglich, weil viele Leute, etwa jeder Zweite, bis um 1800 rum Analphabeten waren und außerdem waren Bücher so teuer, dass sie eigentlich nur für die Oberschicht erschwinglich waren.
Jetzt hast du gesagt, viele konnten nicht lesen. Wie hat man denn dann diese Geschichten erzählt? Oder wer hat denn diese Geschichten dann erzählt?
Die Geschichten sind erstmal mündlich weitergetragen worden und sind um das Jahr 1800 auch oft noch mündlich erzählt worden. Und zwar von Erwachsenen, wenn sie abends am Kaminfeuer unter sich waren und die Kinder dann im Bett lagen. So wie heute etwa jeder 9. Deutsche am Sonntagabend Tatort schaut, war auch damals natürlich der Bedarf an spannenden Storys groß, ähnlich den heutigen Krimis und Horrorgeschichten.
Nur ohne Kommissare wie beim Tatort, sondern mit dem bösen Wolf. Wie kamen denn jetzt diese erzählten Geschichten in die Märchenbücher rein?
Ja, die Brüder Grimm waren ja Sprachwissenschaftler und Volkskundler und haben alte Geschichten gesammelt, leidenschaftlich. Und zwar Geschichten, die sich die Leute damals wirklich noch gegenseitig erzählt haben, so um das Jahr 1800 herum. Die Grimms haben dann solche Geschichten bei Reisen in ganz Europa gesammelt. Viele wurden ihnen aus ihrem Umfeld erzählt, zum Beispiel von Annette von Droste-Hülshoff, die ja unter anderem die bekannte Novelle Die Judenbuche geschrieben hat. Das ist heute Schullektüre. Und einige Märchen, ganz sicher Rumpelstilzchen und der Froschkönig, die sind wahnsinnig alt, ungefähr 4000 Jahre. Viele Märchen haben die Grimms auch in alten Büchern gefunden. Und dann haben sie die gruseligen oder brutalen Storys einfach total umgeschrieben und damit entschärft. Der erste Band der braven Grimmschen Märchenversionen, die heißen ja nicht umsonst Kinder- und Hausmärchen, die wir heute kennen, ist dann 1812 erschienen.
Jetzt haben wir ja schon so viel über Märchen geredet. Zeit also für ein paar Märchenminuten. Hast du ein Beispiel für eine geschönte Märchenversion der Brüder Grimm und natürlich dazu auch die horrorhafte Urversion?
Ja, also das Grimmsche Aschenputtel zum Beispiel, das wir kennen, das bekommt ja eine Stiefmutter und Stiefschwestern und die quälen sich ständig. Erst stillen sie ihr ja die schönen Kleider, geben ihren alten grauen Arbeitskittel und lassen sie dann von früh bis spät als Küchensklavin schuften. Und bei jeder Gelegenheit verspotten sie Aschenputtel, verbieten ihr sogar im Bett zu schlafen, stattdessen muss sie neben dem Herd in der Asche liegen. Deswegen sieht sie natürlich ständig schmutzig aus und wird Aschenputtel genannt. Aber das Mädchen ist so nett, dass es sich nie wehrt. Und weil es so herzensgut und schön ist, wird es am Ende eben mit so einem Prinzen belohnt.
Also ein Happy End für Aschenputtel. Was ist die horrorhafte Version davon?
Ja, Aschenputtels Vorgängerin war ein ganz anderer Typ. Im Urtext, der den Grimms vorgelegen hat, rächt sich das Mädchen sehr, sehr bitter an der bösen Stiefmutter. Als sie nämlich in der Wäschetruhe kramt, schlägt Aschenputtel mit Gewalt den Deckel zu und bricht so der Stiefmutter das Genick. Aber trotz ihrer kriminellen Ader wird sie am Ende doch Königin. Und in dieser alten Fassung, die stammt aus der Märchensammlung Pentamerone vom Italiener Giambattista Basile, die ist von 1634 in der Fassung, siegt also einfach eine eiskalte Mörderin und wird Königin am Ende.
Mhm. Ein Mensch, dem Böses widerfährt, der rächt sich dann also.
Ja, das Sieg des Bösen ist ein klassisches Horrormerkmal, aber mit dem konnten die Brüder Grimm einfach nichts anfangen. Deshalb haben sie in ihrer braven Version einfach den Mord unterschlagen. Und so machen sie ihre Heldin so gut und ihren Prinzen auch wirklich verdient. So sieht ein Märchen aus bei Grimms.
Mhm. Warum haben denn die Grimms die Märchen eigentlich umgeschrieben, wenn die Menschen darauf Krimis oder Horror standen, wie du vorhin erzählt hast?
Naja, die Grimms haben sich ihrem Zeitgeist angepasst und der war damals in Biedermeier eben hochmoralisch, heute würde man sagen politisch korrekt. Helden hatten gefälligst anständig zu sein, anders als sie es in vielen Urversionen waren, wie eben jetzt im Aschenputtel. Gute Taten mussten unbedingt belohnt werden, schlechte bestraft. Deshalb mussten die Guten einfach die Bösen bei den Grimms am Schluss besiegen. Das fühlt sich gerecht an und die Leser wollten es damals einfach so haben. Wahrscheinlich auch deshalb, weil die soziale Ungerechtigkeit damals in ihrer Zeit im 19. Jahrhundert so krass war, dass man sich einfach gern in eine faire Märchenwelt hineingeträumt hat. Damals hat ja auch die Industrialisierung so viel Armut mit sich gebracht, Arbeitslosigkeit, niedrige Löhne. Die Leute waren nicht abgesichert bei Krankheit, Unfall, Tod. Ja.
Mhm. Warum wollten denn die Brüder Grimm jetzt, dass die Märchen für Kinder sind? Ließ sich das besser verkaufen oder sollten die Märchen eine Art Erziehungsratgeber sein?
Ja, zum einen haben sich schöne Geschichten damals, wie gesagt, einfach gut verkauft, weil sie zum Zeitgeist gepasst haben. Und zum anderen galten die Grimmschen Fassungen auch als pädagogisch wertvoll. Wenn zum Beispiel ein Rotkäppchen vom rechten Weg abkommt, dann kann Übles passieren. Und das war den Kindern klar, wenn ich vom rechten Weg abkomme, weiß Gott, was mir passiert. Frisst mich der Wolf im übertragenen Sinn, ne? Also Kinder konnten anhand der Märchen auch lernen, dass das Böse bestraft wird und das Gute belohnt. Wer also ein guter Mensch ist, der wird auch ein schönes Leben haben. Das vermitteln zumindest die Märchen. Und die Grimms haben die Märchen übrigens auch von der ersten bis zur Endfassung der siebten mehrfach abgemildert, bis sie einfach zu dieser Idealvorstellung gepasst haben.
Mhm. Eines meiner Lieblingsmärchen, das war immer Rotkäppchen, wahrscheinlich weil ich dunkle Wälder und Wölfe schon immer irgendwie faszinierend fand. Was wurde denn bei diesem Märchen verändert?
Also anders als Aschenputtel und Urschneewittchen war Rotkäppchen in alten Versionen total unschuldig. Das will einfach nur seiner kranken Oma Butter und Brot bringen und pflückt auf dem Weg zur Oma noch Blumen im Wald, es muss aber trotzdem sterben. Als Rotkäppchen im Schlafzimmer der Oma ankommt, frisst es der Wolf. Und das war das Ende der Geschichte in der alten Version. Zum Beispiel im Urmärchen von 1697 vom Franzosen Charles Perrault ist das so und auch in einem schwedischen Volkslied. Denn die Grimms haben ja außer Geschichten auch Lieder verarbeitet, Sagen und Mythen und oft sind auch mehrere Texte in eine Grimmsche Fassung geflossen.
Also wahrscheinlich so ein bisschen das Beste aus den Märchen oder aus den Liedern, Sagen und Mythen rausgeholt. Was mir auffällt, in der neuen Version ist es ja so, dass das Rotkäppchen am Ende überlebt.
Ja, in den alten Versionen von Rotkäppchen bleibt das Mädchen Wolfsbeute. Da gibt es noch keinen mitleidigen Jäger, der ihm den Bauch aufschneidet und es rettet. Das Ende haben tatsächlich erst die Grimms dazu gedichtet, weil in ihrem Märchen ja keine gute Hauptfigur, und das ist ja Rotkäppchen, letztlich mit dem Tod bestraft werden darf. So ein Ende wäre ungerecht, also typisch für Horrorhelden und nicht für Märchenhelden.
Und ein ziemlich trostloses Ende auch für ein Märchen, finde ich zumindestens.
Ja. Und in einer Version aus dem 16. Jahrhundert wird es noch verstörender. Das ist eine Fassung unbekannter Herkunft und die liest sich wirklich wie das Drehbuch eines aktuellen Kannibalenfilms. Da lässt der Wolf Rotkäppchen Fleisch essen und Rotwein trinken. Und erst danach verrät der Rotkäppchen, dass sie gerade eben Fleisch ihrer vom Wolf ermordeten Großmutter gegessen hat und ihr Blut getrunken. Aus dem Albtraum haben die Grimms dann harmlosen Kuchen gemacht und echten Wein. Also Kannibalismus kommt später bei den Grimms ja nur noch als Androhung vor. Menschenfresser wie die Hexe, bei Hänsel und Gretel zum Beispiel, die können ihre fürchterlichen Pläne gar nicht erst umsetzen.
Mhm. Oh Gott, das klingt alles ganz schön blutrünstig. Ja, genau. Und dieser Wolf in Rotkäppchen, der kann ja sprechen und ist, ja, wie du gerade schon erzählt hast, ziemlich blutrünstig drauf. Und das erinnert mich ein bisschen an Werwölfe, die ja auch Auftritte in, ich sage jetzt mal, neueren Horrorfilmen und Serien haben, wie, ich weiß nicht, der Werwolf von Tucker Miles oder ja, auch in Fantasyfilmen wie zum Beispiel Harry Potter. Dieses Werwolf-Motiv, also ist der Wolf aus Rotkäppchen so eine Art Werwolf?
Da liegst du komplett richtig. Und zwar stammt der französische Urtext von Perrault ja aus dem 17. Jahrhundert. Und damals hatten die Leute wirklich furchtbare Angst vor realen Werwölfen. Angebliche Werwölfe wurden verhaftet und kamen auch vor Gericht, genau wie vermeintliche Hexen damals, weil man einfach dachte, Werwölfe fressen am liebsten Kinder tatsächlich. Es ist also kein Zufall, dass gerade ein Wolf und nicht zum Beispiel ein Bär das kleine Rotkäppchen verschlingt. Also wieder ein Beispiel für brutale Geschichten. Aber, und darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, man hat sich vor den gedruckten Märchen, vor den Grimms ja gerne oft recht derbe, erotische Geschichten erzählt.
Erotische Geschichten? Ich muss sagen, Pornos sind jetzt das Letzte, womit ich Märchen bislang verbunden habe.
Ja, das stimmt. Ein gutes Beispiel dafür ist aber Dornröschen. Also bei Grimms sticht sich die Prinzessin an einer Spindel. Kennt jeder, ne? Nach 100 Jahren findet sie einen Prinz, der küsst sie wach und es folgt einfach das Hochzeits-Happy-End.
Mhm. Ja, Prinz, Hochzeit, Kuss, also in diesen Dornröschen-Märchen ist ja alles drin, was so eine Liebesgeschichte braucht. Ich vermute aber mal in den älteren Versionen, da geht es nicht ganz so romantisch zu, oder?
Nicht wirklich. Also deutlich weniger romantisch geht es zum Beispiel zu in der älteren Version von Basile, dem Italiener, von 1634. Da endet die Geschichte nicht, als ein König das Märchen findet, sondern da fängt sie erst richtig an. Also da heißt es zum Beispiel in der Geschichte, da sie aber trotz seines Schreiens und Rüttelns nicht erwachte, er aber von ihrer Schönheit durch und durch erglühte, trug er sie in seinen Armen auf ein Lager und pflückte dort die Früchte der Liebe. Also ganz klar, was passiert, ne? Der König küsst Dornröschen nicht, er vergewaltigt die im Koma liegende Schöne. Dornröschen schläft aber weiter und bekommt sogar immer noch schlafend Zwillinge vom royalen Sexualstraftäter. Und erst als dann eins der Babys an ihrem Finger saugt, rutscht der Spindelsplitter heraus und sie wacht endlich auf. Allerdings hat inzwischen schon die Gemahlin des Königs von seinem außerehelichen Treiben erfahren. Und aus Rache will sie ihrem Mann jetzt seine Babys als Festmahl auftischen. Ganz schrecklich also. Aber der König ist zum Glück mitleidig und serviert stattdessen gebratene Ziege. Die eifersüchtige Königin will jetzt das Urdornröschen verbrennen in ihrer Wut. Aber der König verhindert es und wirft stattdessen sie, seine Frau, ins Feuer und heiratet dann das Dornröschen, also die Mutter seiner Neugeborenen.
Mhm. Baby als Festmahl, Hochzeit mit einem noch Neugeborenen oder geplante Hochzeit, das klingt alles andere als märchenhaft. Ich finde sogar, es klingt, ja, sehr horrorhaft, aber darum geht es ja auch heute.
Genau, das fanden die Grimms auch, dass das zu viel Horror ist. Und eine Ehe zwischen Dornröschen und ihrem Vergewaltiger, nein, für die Grimms war das ein fragwürdiges Happy End. Also haben sie den brutalen Übergriff, die Vergewaltigung, einfach nur zum sanften Kuss abgemildert, nachdem sie dann aufwacht und er sie heiratet. Also anders läuft. Aber die italienische Rapunzel-Urversion von 1634, da ist das Interesse zwischen der im Turm eingesperrten Rapunzel und ihrem Prinzen von Anfang an gegenseitig. Und keiner wendet die Wahl dann.
Mhm. Was passiert da zwischen den beiden?
Da hat eine schwangere Frau Heißhunger auf Petersilie und die stiehlt sie aus dem Beet ihrer Nachbarin. Leider wird sie natürlich von der Nachbarin erwischt, sonst wäre sie nicht spannend. Und sie darf erst gehen, als sie der Nachbarin, die auch noch eine Zauberin ist, ihr ungeborenes Kind verspricht. Später, als das Kind auf der Welt ist, sperrt die Zauberin das, es ist ein Mädchen, im Wald in einen Turm. Dort besucht sie dann später heimlich einen Prinz. Im italienischen Urtext von 1634 heißt es, oben angelangt, kroch er durch das Fensterchen in die Stube, genoss die Petersilienbrühe Amors. Also auch hier eindeutiger geht es nicht. Das Mädchen heißt ja Petrosinella, das heißt auf Deutsch Petersilchen, und Amor ist der römische Liebesgott. Die Grimms haben da in ihrer Erstauflage schon viel vorsichtiger formuliert. Nachdem der Prinz das Mädchen im Turm entdeckt, leben sie schreiben die Grimms den Text lustig und in Freuden eine geraume Zeit. Und erst als Rapunzel sagt, meine Kleiderchen werden mir so eng, ist klar, was passiert ist. Eine spätere Grimmsche Fassung schließlich ist dann derart zahm und dem prüden Zeitgeist des 19. Jahrhunderts so angepasst, dass nirgends mehr eine Liebesgeschichte angedeutet wird oder eine Schwangerschaft. Aber Rapunzel hat trotzdem auf einmal Zwillinge im Text und keiner weiß, wie es kommt.
Mir gefällt eindeutig die neue romantische Variante da besser. Und jetzt, wo wir drüber reden, Manuela, da fallen mir auch einige kritische Passagen in anderen Märchen ein. Wie ging denn nochmal der Froschkönig? Weil dieser Frosch, der schlief doch im Bett der Prinzessin, oder?
Genau, also der Frosch will im Bett der Prinzessin schlafen und zwar als Dank dafür, dass er ja ihren goldenen Ball aus dem Brunnen gefischt hat, ne, der ihr beim Spiel dort reingefallen ist. Aber als er dann an ihrem Bett wirklich hochkriecht, während sie drin liegt, ekelt sie sich so vor dem hässlichen Frosch, dass sie ihn an die Wand klatscht. Und im Runterfallen verwandelt er sich dann in einen schönen Prinzen. Er ist ja von einer Hexe in einen Frosch verzaubert worden, zum Glück, denn jetzt kann geheiratet werden, bevor man das Bett teilt. So herum ist es den Grimms am liebsten. Anders war das in vielen Urfassungen aus ganz Europa. Da gibt es Nähe und oder zumindest angedeutete Erotik zwischen Prinzessin und Frosch vor der Ehe. Denn da darf der Tierbräutigam, der Froschkönig ist ja eins der sogenannten Tierbräutigamsmärchen, da darf er noch mit ins Bett. Er schläft zum Beispiel unter dem Kopfkissen der Prinzessin und die wirkt in alten Versionen auch noch nicht so naiv wie später bei Grimms. Die Grimms machen den Froschkönig auch stilistisch kindlicher durch Verniedlichungsformen wie Tellerlein, Bettlein, Kämmerlein. Ne? Solche Diminutiva sind typisch für Grimms Kindermärchen. In den alten Urfassungen für Erwachsene hat es die nicht gegeben, noch nicht.
Diminutiva, das musst du jetzt nochmal erklären.
Ja, das sind einfach Verniedlichungsformen. Also statt Kammer wird Kämmerlein gesagt, statt Bett wird Bettlein gesagt.
Ah, okay. Ja, du hast gesagt, dass die heute auf Netflix oder in Buchform und natürlich auch in Podcasts so beliebten Serienkiller-Geschichten eigentlich schon ewig existieren.
Ja, das stimmt. Ein Beispiel vielleicht, der Blaubart zum Beispiel. Das ist ein Märchen über einen Frauenserienmörder. Von dem gab es französische und auch schwäbische Urfassungen. Der kam nur in die erste Auflage der Grimms. Später haben sie den gestrichen, weil er viel zu grausam ist, einfach, ne? Also als Kindermärchen. Und das ging so, die junge Frau eines Königs, der wird Blaubart genannt, weil er einen Bart hat, der so schwarz ist, dass er blau wirkt. Die junge Frau durfte sich in allen Zimmern von Blaubarts Schloss umsehen, die durfte sie ansehen, nur eine bestimmte Kammer nicht. Sonst hätte sie ihr Leben verwirkt, hat der König gedroht. Natürlich, wie es eben so ist, sie hält die Neugier nicht aus und schließt das verbotene Zimmer doch auf. Und darin wartet das absolute Grauen. Ein Strom Blut schwimmt ihr entgegen. An den Wänden hängen tote Frauen. Von manchen sind nur noch Skelette übrig. Und sie erschrickt zu Tode natürlich. Der Schlüssel fällt ins Blut, das sie unglücklicherweise nicht mehr abwaschen kann. Und dadurch erfährt ihr Mann, dass sie eben sein Verbot doch übertreten hat. Kurz bevor er sie dann erstechen kann, wird die Frau von ihren Brüdern gerettet und Blaubart wird umgebracht. Und sein Schloss samt Reichtümer gehören jetzt ihr. Bis heute haben sich Schriftsteller und Regisseure auf diesen Stoff gestürzt, auf den Blaubartstoff von Charlotte Brontes Klassiker Jane Eyre von 1847 bis über Hitchcocks Rebecca von 1938 bis zum Thriller Elizabeth Harvest von 2018. Sind immer die Titelheldinnen jung und hübsch, wie Blaubarts Braut es gewesen ist und wie die Braut von damals, entdecken sie eben auch, dass ihr älterer, reicher Bräutigam irgendein grässliches Geheimnis hütet. Oft in einem verschlossenen Zimmer, die Spannung wächst, werden sie herausfinden, ob ihr Traumprinz eben ein Serienfrauenmörder ist wie Grimms Blaubart oder ob es doch nur so aussieht. Auch das kann sein in modernen Versionen.
Ein wieder mal nicht ganz unbrutales Märchen und ich muss sagen, Manuel, ich kannte Blaubart tatsächlich nicht.
Ja, also von den gut 200 Grimms Märchen sind tatsächlich nur noch ungefähr ein Dutzend allgemein bekannt. Also die Stücke, die halt regelmäßig in die schönsten Märchenausgaben stehen. Ja. Und das tun Blaubart und andere Serienkiller-Märchen wie das Mordschloss oder der Räuberbräutigam eher nicht.
Ja, aber dafür boomen ja andere Märchen der Grimms. Es gibt auch viele schöne Geschichten oder viele schöne Märchen. Und von Hollywood bis Korea haben sich die Filmemacher von deutschen Märchen inspirieren lassen.
Ja, also die Grimmschen Märchenfiguren haben ja weltweit Musik inspiriert, Malerei, Romane, Werbung. Und der Einfluss war einfach gigantisch und Grimms Märchen wurden entweder als Märchen neu verfilmt, werden sie bis heute, oder sie wurden eben wieder zu den Horrorgeschichten, die sie früher schon waren. Vielleicht ein Beispiel, Hänsel und Gretel sind in dem US-Action-Horror-Streifen von 2013 zu Hexenjägern geworden. Sollen wir mal reinhören, wie unterschiedlich Märchenverfilmungen klingen können?
Na klar.
Was haben Sie mit ihm gemacht?
Jeden Tag sah ich aus dem Fenster, jedes Jahr nur das gleiche Bild. All die Zeit wusste ich es nicht, wie blind ich immer war.
Die internationale Berühmtheit der Grimms Märchen ist zustande gekommen, hauptsächlich weil sie bis heute in über 100 Sprachen übersetzt worden sind. Nur die Bibel wurde häufiger gelesen. Das muss man sich vorstellen, denn die ist das bekannteste Buch der Welt. Nur die Märchenurfassungen, die horrorhaften, auf die sich die Grimms gestützt haben, die sind mehr oder weniger vergessen.
Und wir, Manuela, haben sie jetzt wieder aus der Vergessenheit herausgeholt, zumindest ein bisschen. Kindern würde ich die alte Fassung sicherlich trotzdem nicht vorlesen, wobei einige der neuen Fassungen sind ja trotzdem alles andere als harmlos. Immerhin werden da auch schon mal Kinder in den Wald gelockt.
Ja, aber dass die Welt eben nicht nur schön ist, das bekommen ja auch schon Kinder mit, ne? Und Märchen helfen ihnen womöglich auch dabei, Konflikte zu bewältigen, Schreckliches zu bewältigen und damit fertig zu werden. Und der US-Psychologe Bruno Bettelheim dazu hat mal gesagt, Märchen helfen Kindern, das Chaos in ihrem Unbewussten zu bewältigen. Also vielleicht sind auch nicht so schöne Märchen psychologisch einfach gut für Kinder.
Und was sie auf jeden Fall machen, ist natürlich, Märchen regen die Fantasie an und das auch nicht nur bei Kindern. Ja, dann danke, Manuela, dir für die spannende Entzauberung der Märchen und damit, es war einmal ein Podcast von Schneller Schlau, der drehte sich um Horrormärchen. Den Hörerinnen und Hörern deuchte nach dem Hören, Froschkönige, das sind nicht immer nur die Guten und auch manch eine Prinzessin neigte gar zum Morden. Lebet wohl und vergnüget an, bis zur nächsten Folge. Adieu.
Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast.